Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute ein weiteres Mal und aus aktuellem Anlass über die Situation im Nahen Osten sprechen wollen. Offenbar während einer Routinepatrouille in Rafah im Süden von Gaza sind israelische Soldaten in einem Haus auf drei bewaffnete Hamas-Terroristen gestoßen. Dabei wurden alle drei getötet. Darunter, und das haben mittlerweile DNA-Tests bestätigt, auch der berüchtigte Hamas-Chef Sinwar, der als Drahtzieher des Terrors vom 7. Oktober gilt. Diese Frau war erst vor einigen Wochen in Israel für eine längere Recherchereise und sagt, ich habe den Alltag in den großen Städten und auf den ersten Blick so lebendig wie eh und je erlebt, aber unter einer sehr dünnen Oberfläche spürt man eine enorme Anspannung. Es sind viele Dinge, die sich gerade in der Region entscheiden und der Krieg in Gaza und Libanon ist eng verbunden mit dem, was in der Ukraine passiert. Das sagt eine sehr intime Osteuropa-Kennerin. Herzlich willkommen, Sabine Adler. Freue mich sehr. Ja, und auch dieser Mann ist gerade zurück aus der Region, einer der bekanntesten Kriegsreporter des Landes, der gerade Stellungen und Tunnel der Hisbollah an der Grenze zu Israel gesehen hat, aufwendig ausgebaut. Da sehen wir es mit Essen für viele Monate, glaube ich, schwere Waffen getarnt unter ganz normal und harmlos wirkenden Häusern. Wir werden die Bilder gleich noch genauer sehen. Und der gerade am eigenen Leib zu spüren bekommen hat, wie unkalkulierbar die Lage ist, wurde kürzlich in Beirut von libanesischen Geheimdienstlern offenbar aus dem Hotelzimmer geholt, mit verbundenen Augen und den Handschellen an einen unbekannten Ort gebracht. Und er beschreibt, wie schwierig es geworden ist, im Donbass genauso wie in Gaza unabhängig zu berichten, beide Seiten zu beleuchten, unauffällig die Arbeit zu machen. Denn dank moderner Technologie, sagt er, wissen immer alle ganz genau, wo wir Reporter und Journalisten sind. Und das ist gefährlich. Herzlich willkommen, Paul Ronsamer. Freue mich sehr. Ja, was bedeutet all das für das große Bild, wollen wir unter anderem diesen Mann fragen, der sich seit vielen Jahren mit Geopolitik beschäftigt, kürzlich ein interessantes Buch auch zu dem Thema veröffentlicht, Demokratie und Krieg, in dem er beschreibt, wie unglaublich stark beide Kriege in der Ukraine und der in der Ost in unsere Gesellschaften hineinwirken. Und das, sagt er, verlangt Antworten, die gerade Deutschland nicht gibt. Herzlich willkommen, Norbert Röttgen. Freue mich sehr. Ja, sieht er das genauso? Wollen wir den Chefredakteur des Nahost-Magazins Zenit fragen? Was kann er uns sagen über diese Situation, die ja gerade ein bisschen so wirkt wie die trügerische Ruhe vor dem ganz großen Sturm? 2 Wochen sind mittlerweile vergangen seit den iranischen Raketen auf Israel. Wie wird die Reaktion ausfallen? Wie könnte sie ausfallen? Wie schaut der andere mächtige Spieler in der Region? Wie schaut Saudi-Arabien auf diesen Konflikt? Und warum ist beispielsweise Assad in Syrien so verdächtig leise? Viele Fragen an Daniel Gerlach. Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Danke.
Ja, spannende Runde. Guten Abend nochmal. Und die erste Frage vielleicht an Paul Ronsheimer. Die Meldung des Tages über die Tötung von Sinwar, da sehen wir ihn im Hintergrund. Was können Sie uns sagen über die Hintergründe? Wie ist das abgelaufen? Und vor allen Dingen, wer ist dieser Mann?
Also was ich aus israelischen Sicherheitskreisen, Geheimdienstkreisen höre, ist es so gewesen, dass es bereits gestern einen Schlag auf das Haus gab, offenbar einen Panzerangriff im Gaza, also in Rafah, aber im Gazastreifen.
Dann an der Grenze zu Ägypten, ja,
genau.
Im Süden, da wo
genau.
Man ihn immer vermutet hat.
Wo man ihn vermutet hat und wo es ja auch große Kritik gab, dass Israel dort überhaupt angegriffen hat. Und heute sind dann israelische Soldaten dort rein und haben diesen Mann entdeckt. Und man muss dazu sagen, Sinwar ist der, der verantwortlich ist für das, was am 7. Oktober passiert ist, der das Massaker geplant hat, die 1200 Menschen, die dort massakriert wurden. Und er hat es geplant und dann ausführen lassen. Und für Israel ist das heute ein guter Tag. Das ist das, was ich höre aus Israel. Ich habe auch im Umfeld der Regierung dort mit vielen gesprochen, die jetzt hoffen vor allem, dass es eine Möglichkeit gibt, die Geiseln frei zu bekommen. Also gleichzeitig zu der Nachricht, als klar war, er ist tot, gab es dann direkt Bemühungen und die Hoffnung, dass man jetzt die Geiseln frei bekommt und gleichzeitig die Angst, dass es auch passieren könnte, dass diese Geiseln erschossen werden.
Was weiß man genaueres über diesen Einsatz? Ich lese von einer Routine-Patrouille.
Also was ich höre
Schusswechsel.
Ist, ja, also was ich höre ist, dass es eben diesen Angriff bereits am Tag vorher gegeben haben soll. Und Routine-Patrouille, also was wir wissen ist, dass die Israelis dort führende Köpfe vermutet haben in dieser Region, in diesem Bereich und immer wieder dort Patrouillen durchgeführt haben. Was verwunderlich ist, ist, dass Sinwar überhaupt an der Oberfläche war. Man hatte ihn in den letzten Monaten eigentlich in einem Tunnelsystem vermutet. Aber kann ein Mensch länger als ein Jahr die ganze Zeit in Tunneln sein? Offenbar nicht. Sinwar war dann draußen und möglicherweise hat er diesen einen Fehler mitbegangen, der dazu geführt hat, dass er heute getötet wurde.
Herr Gerlach, einer der meistgesuchten Terroristen der Welt, muss man sagen, gilt als sehr gefährlich, gilt als jemand, der wenig Skrupel hat, auch seine eigenen Leute als lebende Schutzschilde einzusetzen und vieles mehr. Können Sie uns mal erklären, wer dieser Mann war?
Also wenn Sie sich die israelischen Medien anschauen, die Berichterstattung, dann ist diese Figur, geistert die seit Monaten wirklich über die Fernsehschirme. Es werden Dokumentationen über ihn gedreht, fiktionale Serien mittlerweile. Er war so eine für die israelischen Medien eine Inkarnation des Bösen, weil er eben nicht nur rücksichtslos und brutal war, sondern hochintelligent, weil er sehr gut Hebräisch konnte, weil er seine autobiografischen Reflexionen sogar in einem Roman niedergeschrieben hat, in dem er auch seine Theorie des bewaffneten Kampfes erklärt und auch schildert, warum er glaubt, dass der bewaffnete Kampf der einzige Weg ist, um politische Ziele zu erreichen. Und das Bild, was Sie eben gezeigt haben von dem, offensichtlich von dem Leichnam von Sinwar, das Sie ja so verpixelt haben aus Pietätsgründen, das ist, glaube ich, das, was man in Israel in den nächsten Tagen als Tmunat Nitzachon bezeichnen wird, das Siegesbild. Und das war eben der Moment, in dem vielleicht sich für Netanyahu, oder das ist der Moment, in dem sich für Netanyahu die Möglichkeit ergibt, jetzt diesen Krieg, diesen Einsatz in Gaza zu beenden. Zumindest wird er dazu aufgefordert. Es gab bei allen Kriegen, die Israel geführt hat, so ein Siegesbild. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an das Bild von dem Soldaten vor der Klagemauer nach dem Sechstagekrieg 67, wo es einen großen Streit darum gab, überhaupt wer da drauf war. Da haben Leute Prozesse darüber geführt, weil sie gesagt haben, ich war auch dabei.
Richtig.
Das war das Symbolbild dieses Sieges. Und seit Monaten hoffen die Israelis, hofft Netanyahu darauf, dass er das zeigen kann und dass er das nicht konnte. Dass immer mehr Menschen gestorben sind in Gaza, immer mehr brutale Einsätze, immer mehr möglicherweise Kriegsverbrechen dort stattgefunden haben und trotzdem man nicht zu dem Ergebnis kam, diesen Anführer zu finden und diesen letztendlich zur Strecke zu bringen. Es gab sogar Diskussionen darüber, ob man ihm nicht den Prozess machen sollte. Es wurden Vergleiche gezogen zu Adolf Eichmann. Man sagt, dieser Mensch, der ist für die Existenz Israels eine solche Bedrohung und für die kollektive Psyche Israels eine solche Bedrohung, den müssen wir vor Gericht stellen. Aber die Option gab es nicht. Ich weiß nicht, warum er dann an der Oberfläche war. Er ist ja offensichtlich in Kampfmontur unterwegs gewesen. Und vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass ein solcher Anführer sich auch mal zeigen muss, auch seinen eigenen Leuten zeigen muss. Denn es gab in letzter Zeit viele Vermutungen, dass er möglicherweise gar nicht mehr im Leben ist. Genau. Und vor allem, dass die Kommunikation mit ihm über die Geiseln gar nicht mehr stattfinden kann, weil einfach niemand mehr ihn erreichen konnte.
Wie kam Paul Ronsheimer Israel so schnell an ein Zahnbild und auch DNA? Woher haben die das? Hat das mit der Haft zu tun?
Sinwar war ja lange im Gefängnis.
Wie lange? 20 Jahre?
20 Jahre. Ja, über 23. Da gibt es die Geschichte, dass er dort an Krebs erkrankt war und dann von Israel noch eine Therapie bekommen hat zu dieser Zeit. Also auch das zeigt noch einmal die Unterschiede zwischen den Terroristen und Israel. Und dadurch dieses DNA-Bild sehr schnell da war. Aber es war so, also heute am Nachmittag, als es sich das entwickelte, war es sehr schnell klar. Die Sicherheitskreise waren sich wirklich einig. Das muss er sein. Sie wollten dann ganz schnell noch verschiedene Abgleiche machen. Und du hast die Geiseln angesprochen. Ich glaube, der Krieg wird nur dann zu Ende gehen, so höre ich auch aus dem Umfeld von Netanyahu, wenn die Geiseln freikommen. Und das hat er gerade ja auch noch einmal gesagt. Das ist jetzt das Entscheidende. Ich glaube, wenn es eine Möglichkeit gibt, diese Geiseln jetzt frei zu bekommen, dann gibt es eine Chance, dass der Krieg beendet wird.
Die Frage auch an Norbert Röttgen in dem Zusammenhang, wenn wir über Politik, über Regierung sprechen. Es gibt US-Beamte, die diesen Tod sozusagen als potenziellen Wendepunkt in diesem Krieg bezeichnen. Würden Sie auch so weit gehen?
Na gut, man muss bei dem Krieg ja inzwischen unterscheiden, dass es unterschiedliche Kriegsfronten gibt. Mhm. Wir reden bei diesem Krieg jetzt über den Gazastreifen. Mhm. Wir reden nicht über den Libanon, den Hezbollah. Und wir reden auch nicht über über Iran. Also reden wir über die Hamas und Gaza als einen Teil des inzwischen stattfindenden Krieges. Ich glaube, dass wir das nicht wissen können, aber was man sagen kann, ist, dass mit der Tötung von Sinwar Israel eines der drei Kriegsziele erreicht hat. Das war ja Ausschaltung der verantwortlichen Führungsebene. Das zweite ist Geiselbefreien und das dritte ist Hamas so zu treffen, dass von Hamas keine Gefahr für die Sicherheit Israels mehr ausgeht. Und nun könnte man, besteht die Hoffnung zu sagen, wenn das eine Kriegsziel erreicht ist, nämlich die Führung ist ausgeschaltet, dass das eine Chance ist, das zweite Kriegsziel, nämlich die Geiseln zu befreien, zu erreichen. Und man hat bei der Schwächung von Hamas ja schon erhebliche Ziele erreicht. Ich muss allerdings sagen, dass ich erhebliche Zweifel habe, ob Hamas überhaupt bereit ist, das Faustpfand der Geiseln aus der Hand zu geben. Ich habe da erhebliche Zweifel.
Nicken hier in der Runde?
Es gibt offenbar bereits Bemühungen. Also in Doha sitzen ja Hamas-Vertreter, wo es jetzt offenbar wieder Bewegung gibt. Das höre ich aus Israel. Zumindest Versuche, wieder eine diplomatische Initiative zu starten. Und eines muss man ja auch sagen, Sinwar war ja derjenige, der am Ende entschieden hat bei der Frage der Waffenruhe und was mit den Geiseln passiert. Sinwar lebt nicht mehr. Jetzt ist die große Frage, wer entscheidet überhaupt bei der
wer
Hamas
geht in
jetzt
dieses über das Vakuum, ist die Frage, wie wird so ein Vakuum dann gefüllt an dem Punkt?
Frau Anna, also Sie wollten gerade. Angeblich ist es ja so, dass solche Strukturen dann doch immer noch mal nachbesetzt werden. Also auch sozusagen zu ruhigeren Zeiten, zu guten Zeiten. Mhm. Ob das jetzt tatsächlich bei Hamas auch der Fall ist, nach diesem Krieg, nach einem Jahr Krieg und eben ja auch vielen Hamas-Toten, das ist jetzt die große Frage. Aber mich bewegt noch was anderes dabei. Wie wird Netanyahu reagieren? Wird er tatsächlich jetzt sagen, also mehrere Kriegsziele sind erreicht? Jetzt ist es natürlich eine Einschätzungsfrage, wann erkläre ich die Hamas für so schwach, dass man damit umgehen kann und dass tatsächlich eine Nachkriegslösung kommen kann. Und da frage ich mich, spielt dann Netanyahu möglicherweise auf Zeit? Denn die Fragen, die nach diesem Krieg gestellt werden, die müssen auch beantwortet werden. Das sind wichtige Fragen, zum Beispiel, dass die Vorbereitung dieses Anschlags vom 7. Oktober über mindestens ein Jahr, wahrscheinlich anderthalb Jahre ging. Mit mehreren verbündeten Terrormilizen, die gemeinsam geübt haben, die Manöver abgehalten haben, die tatsächlich sich lange vorbereitet haben und viele Aktionen, die sie probiert haben in den Monaten zuvor, dann tatsächlich auch stattgefunden haben. Dieses Abseil mit Gleitschirmen, Überfall auf Wachposten und so weiter. Also da hat die israelische Bevölkerung ein berechtigtes Interesse daran zu erfahren, wie konnte das sein, dass ihr das nicht gemerkt habt, obwohl es bekannt ist.
Gab heute Abend ein längeres Statement von Benjamin Netanyahu. Kleiner Ausschnitt, wir hören einmal kurz rein.
Derjenige, der das schrecklichste Massaker in der Geschichte unseres Landes seit dem Holocaust verübte. Der Massenmörder, der Tausende von Israelis ermordete und viele unserer Bürger entführte, wurde heute von unseren heldenhaften Soldaten getötet, wie wir es versprochen hatten. Wir haben ihn zur Rechenschaft gezogen. Heute hat das Böse einen schweren Schlag erlitten, aber die vor uns liegende Aufgabe ist noch nicht abgeschlossen.
Ist noch nicht abgeschlossen. Ist das der entscheidende Satz dabei, Herr Gerlach?
Ich denke schon. Ich glaube auch nicht, dass Netanyahu seine politische Strategie und auch nicht seine militärische Strategie von den Geiseln abhängig macht. Nichts in den letzten Monaten hat darauf hingedeutet, dass er dieses Thema priorisiert. Denn sonst hätte es wahrscheinlich einen Verhandlungserfolg gegeben. Man muss davon ausgehen, und das ist ja auch letztendlich das, was israelische Analysten, auch die Familien der Geiseln sagen, dass er eine andere Strategie gewählt hat. Er hat am Anfang gesagt, wir kombinieren maximale militärische Härte mit Verhandlungen. Diese beiden Strategien oder diese beiden Stränge sind dann irgendwann aufeinander zugelaufen, bis sie sich gegenseitig neutralisiert haben, weil man kann nicht mit maximaler militärischer Härte gleichzeitig Verhandlungserfolge erzielen. Da sind auch irgendwann die Unterhändler abgesprungen. Und insofern ist zur Stunde, denke ich, nicht bekannt, in welchem Zustand sich die Geiseln befinden, wie viel da noch am Leben sind und was Netanyahu und seine engsten Getreuen über dieses Thema überhaupt wissen und vielleicht sogar der Öffentlichkeit aus wiederum verständlichen Gründen vorenthalten. Wir haben jetzt eine andere Situation. Also wir reden jetzt, heute wird über den Tod von Sinwar diskutiert. Was in der Zwischenzeit passiert, ist eine mutmaßliche Entvölkerung des Nordens des Gazastreifens, Gazastadt, alles, was nördlich der Nizahorn-Linie liegt. Es wurden Palästinenser aufgefordert, und zwar Hunderttausende.
Vielleicht können wir einmal eine Karte zuspielen, damit wir genauer verstehen, worüber wir da sprechen.
In den Süden zu bewegen. Es gibt dramatische, also alarmierende Meldungen über die humanitäre Situation dort. Sogar, dass die Amerikaner, die sich nun wirklich mit Kritik zurückgehalten haben, jetzt die Geduld verlieren. Das haben sie zwar in der Vergangenheit schon öfter und es hat nichts gebracht, aber diese Äußerungen auch aus Washington sind doch recht alarmierend. Und wenn es tatsächlich so sein sollte, dass, also man bietet Netanyahu jetzt ja mit diesem Bild und mit diesem Sieg die Möglichkeit, gesichtswahrend diesen Krieg zu beenden. Allerdings bin ich da nicht sehr optimistisch, dass er und seine Regierungskoalitionäre diese Gelegenheit auch beim Schopf ergreifen. Und das bedeutet dann wiederum sehr Schlechtes für den Gazastreifen.
Mein Eindruck ist ein anderer. Ich habe Netanyahu im Frühjahr das letzte Mal interviewt und ihn natürlich auch mit all diesen Dingen konfrontiert, was in Gaza passiert. Aber mein Eindruck war, dass die Konzentration extrem auf Sinwar lag. Also, dass Netanyahu das braucht, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, in eine Diskussion über Frieden zu gehen. Und was jetzt passiert im Hintergrund, ist ja bereits, dass die USA und andere versuchen, auf Israel einzuwirken, aber auch über Doha einzuwirken, dass man einen Deal findet. Ich glaube, mit dem heutigen Tag hat sich sehr vieles hoffentlich verändert.
Bis zum heutigen Tag deutete nichts darauf hin. Ich hoffe, dass du recht hast. Und das ist tatsächlich jetzt diese Gelegenheit.
Aber es gibt ja Netanyahu auch in gewisser Weise, so grausam, was dort passiert, aber in gewisser Weise gibt auch das, was heute passiert ist, Netanyahu recht. Also Netanyahu hat gesagt, wir müssen diese Terroristen finden. Wir müssen Sinwar töten und ich werde Sinwar töten. Das hat er immer wieder betont. So, wir haben die Debatten erlebt. Um Gottes Willen, die israelische Armee geht nach Rafah. Da haben wir heftig hier diskutiert darüber, wie können die das tun. Jetzt erleben wir, Sinwar war genau dort. Und wir müssen das ja immer wieder einmal klar machen. Das war ja nicht irgendein Angriff, der da durchgeführt wurde, sondern Sinwar hat geplant, Israel zu vernichten. Im Sinne eines Angriffs, der ja noch viel größer werden sollte. Es gab ja den Plan, dass der Iran, dass die Hisbollah mit einbezogen wird, dass dieser Angriff sehr viel weiter ins Land gehen sollte, dass Flughafenhäfen besetzt werden, dass Regierungsgebäude besetzt werden. Das heißt, Israel hat immer um die Existenz gekämpft am Ende. Und ich glaube, diese Dramatik geht manchmal verloren in den Debatten, die wir führen.
Und ich glaube, was man an dem Tag wirklich auch nicht vergessen darf, ist, es gibt ja längst eine Verschränkung der beiden Kriege. Also des Libanon-Krieges mit dem Gaza-Krieg. Und da ist ja wirklich die große Frage, ob tatsächlich dieses, wenn wir jetzt davon ausgehen, das war ein wichtiges Kriegsziel, das ist erreicht und es wäre jetzt die gesichtswahrende Lösung und man könnte diesen Krieg runterfahren in Gaza. Wird das möglich sein, nach dem, was im Libanon los ist? Ist das wirklich eine Aussicht oder hat das längst eine derartige Eigendynamik gekriegt, dass das, also der eine Schauplatz nicht befriedet wird und der andere im Moment, ja, so sieht es ja aus,
sie
eskaliert.
Hängen ja zusammen.
Also ich meine, ist das, was ich sage, das.
Genau,
das,
ich meine, die Hisbollah, wir kennen die Berichte der New York Times, wonach genau das, was aus Gaza passiert ist, auch von der Hisbollah-Seite passieren sollte. Ja? Also man hat dort genau sagen können, eigentlich hätte es als koordinierter Angriff stattfinden sollen.
Und das wollte Hamas, hat aber nicht stattgefunden. Das war die Enttäuschung der Hamas, dass es genau zu dem Flächenbrand nicht gekommen ist, weil Iran und Hisbollah das nicht mitgemacht haben. Aber ich glaube, von einem muss man, also ich glaube auch, dass Netanyahu und die Regierung, solange Sinwar am Leben war, eigentlich zu einer politischen Lösung die Hände gebunden waren und auch nicht konnten, jedenfalls immer begründen konnten, dass sie nicht, dass es nicht geht. Das ist jetzt schon eine Veränderung der Möglichkeit von Netanyahu. Der Druck auf ihn wird auch steigen, der gesellschaftliche Druck. Denn die Befreiung der Geiseln hat einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert.
So. Ja gut, eine Sache kommt noch dazu. Er wird warten, was bei den US-Wahlen passiert. Er wird hoffen, dass Donald Trump diese Wahl gewinnt. Und das hängt natürlich auch im geopolitischen
Kontext. Das wollte ich gerade sagen. Es wird jetzt nicht ein Ende der kriegerischen Lage in der Region eintreten. Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Denn erstens ist die Rechnung mit Iran noch offen. Und Hisbollah ist noch nicht in dem Zustand, den Israel erreichen möchte. Und das macht wiederum übrigens auch einen Sinn, möglicherweise in Gaza also runterzufahren, weil mindestens zwei andere Fronten, militärische Fronten ja noch aktiv sind, wenn man die Houthis im Jemen sowieso mal und Syrien. Also es sind so viele Fronten, wo auch Israel ein Interesse haben muss, sozusagen eine Front möglicherweise jetzt mal auch beruhigen zu können, weil es politisch möglich ist. So. Aber das wissen wir es nicht.
Und wenn ich das sagen darf, Paul, du kannst sagen, Netanyahu hat recht und was er da getan hat, das hat ihm all seine Erfolge haben ihm im Nachhinein recht gegeben. Um welchen Preis? Um welchen Preis? Wie viele Tausende von Toten, wie viel Zerstörung hat das gekostet? Das muss man sich, und diese Fragen stellen sich auch Menschen in Israel, das muss man sich schon vergegenwärtigen. Es stellt ja niemand in Zweifel, dass Yahya Sinwar
für diesen Angriff verantwortlich war. Entschuldigung, Herr Gerlach, ganz kurz, damit wir es einmal verstehen. Ne? Es sind immer ein und dieselbe Straße, ein und dieselbe Region mal gegenübergestellt, um mal zu verstehen, wie sah es in Gaza mal aus. Ja? Das Bild von früher, so habe ich das auch noch selber gesehen. Mhm. Und wie sieht es dort in der Region heute aus? Und ziemlich genauso.
Und die Logik.
Das ist das, worüber Sie gerade sprechen.
Die Logik, um meine eigenen Sicherheitsinteressen, meine legitimen Sicherheitsinteressen durchzusetzen, bin ich nicht nur befähigt, sondern auch berechtigt, eine unbegrenzte Anzahl von Menschen auf der anderen Seite, die in irgendeiner Form mit dem Verursacher des Problems zusammenhängen, umzubringen, ihre Behausung zu zerstören. Das kann nicht die Logik sein, nach der man internationale Politik macht.
Das habe ich auch nicht gesagt.
Aber das musst du natürlich mit einpreisen, wenn du sagst, es wurde im Nachhinein bestätigt.
Aber weißt du, was ich mich frage, wenn wir das diskutieren, auch in diesem Moment, was hätte eigentlich Deutschland getan in einem Moment, wo wir das erlebt haben, was am 7. Oktober passiert ist? Und wenn wir über Verhältnismäßigkeit sprechen, und das sollten wir tun, ich habe erst in dieser Woche ein Interview mit dem israelischen Außenminister geführt und ihm genau diese Fragen gestellt. Was ist mit dem Völkerrecht? Was passiert dort? Was ist mit den Zivilisten? Und diese Fragen müssen wir immer wieder und immer wieder stellen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, noch einmal, dass Israel dauerhaft in der Existenz bedroht ist. Was wäre denn die Alternative gewesen? Hätte man sagen sollen, wir gehen da nicht rein, wir lassen das, wir finden Sinwar nicht. Der Mann, der geplant hat, dieses Land zu vernichten, der hätte ja nicht einfach aufgehört und hätte gesagt, ach Mensch, der Netanyahu hat sich jetzt mal irgendwie zurückgehalten, der ist da nicht reingegangen. Der hätte weitergemacht und möglicherweise wäre dieser Plan, den sie nicht geschafft haben zu diesem Zeitpunkt, nämlich mit der Hisbollah und dem Iran gleichzeitig Israel anzugreifen, vielleicht wäre der dann umgesetzt worden. Und noch etwas gehört dazu. Wir im Westen waren doch völlig naiv, vor allem unsere Regierung in den vergangenen Jahren, dass wir geglaubt haben, dass mit der Hamas da irgendjemand ist, wir pumpen da Geld rein, wir geben in Schulen, in Krankenhäusern.
Das war doch die Politik von Netanyahu. Aber davon hat die Hamas auch Netanyahu und die Regierung
getäuscht. Ja, natürlich.
Das war ein ganz großes Täuschungsmanöver, vorzugaukeln. Wir sind jetzt tatsächlich am Wohl unserer Leute im Gazastreifen interessiert. Wir haben keine Auseinandersetzung mehr. Die israelische Regierung hat sich an der Nase herumführen lassen.
Aber trotzdem gehört ja zum Beispiel dazu, dass wir Schulen und Krankenhäuser finanziert haben, wo dann jetzt oder in den vergangenen Monaten sich Terroristen versteckt haben.
Na, ich glaube nicht, dass sie sich halt an der Nase herumführen lassen.
Also es war bequem,
um das Thema Nahostkonflikt und die ungelöste Palästina-Frage auszusitzen.
Und das Thema Westjordanland?
Solange es Hamas gibt, gibt es immer Grund genug, dieses Thema nicht in Rechtfertigungsdruck zu geraten, dieses Thema wirklich anzugehen. Ja. Und was den Angriffsplan von Hisbollah betrifft, den du da erwähnt hast, sehr interessant. Auch das Timing der Berichterstattung ist interessant. Möglicherweise gab es diesen Plan.
Das ist eine Berichterstattung der New York Times, möchte ich nochmal darauf hinweisen.
Die New York Times hat ja auch verschiedene andere Dinge schon berichtet, die strategisch immer ganz gut passten. Mein Zweifel an diesem Bericht, ich Ich kann nicht beurteilen, worum es geht. Mein Zweifel an diesem Bericht ist, bringt uns einmal bitte aufs Laufende, damit wir alle verstehen, worum es geht. Es geht um diesen Geheimplan,
dass die Hisbollah und Hamas gemeinsame Sachen machen und zusammen losschlagen.
Und dass es ein Überfallsplan
also an diesem 7. Oktober ja,
konkret einen Überfallsplan ja. konkret gab der Hisbollah auf den Norden genau. Israels. Diese Pläne und Szenarien wurden ganz bestimmt entworfen. Was ich nur erstaunlich finde, ist, es wurde ja zu diesem Zeitpunkt wurde die Entdeckung dieses Planes kommuniziert, als die Bodenoperation im vollen Gang war und auch die internationale Kritik an dieser
Aber du redest ja jetzt über Kommunikation, mich, du kannst doch nicht bestreiten, dass die Hisbollah Israel vernichtet.
Sei so nett und lass mich diesen Punkt
sagen. Ja, aber also es kann doch jetzt nicht um die Frage gehen, wann wird was veröffentlicht, sondern es geht um die Tatsache, dass die Hisbollah Israel dauerhaft angegriffen hat.
Israel hat in den letzten Monaten demonstriert, dass man genauestens über die Angriffspläne, über die inneren Kommunikationsstrukturen, über die militärische Aufstellung der Hisbollah informiert ist. Das heißt, die geheimdienstliche Durchdringung der Hisbollah war erstaunlich gut. Vor diesem Hintergrund finde ich es etwas widersprüchlich, dass man zufällig bei dem Start einer Bodenoffensive auf Pläne stößt, denen zufolge man beweisen kann, Hisbollah hat das und das und das
vorgemacht. Also ich zweifle nicht an den Kollegen der New York Times, einer der besten Zeitungen oder die beste Zeitung der Welt, die diesen Plan enthüllt hat. Und vor allem wissen wir, was die Hisbollah denkt, was sie sagt. Ich war vor 2 Wochen noch im Libanon, war dort bei einer Beerdigung von Hisbollah-Kommandeuren, wo sie ihren Hass auf Israel freien Lauf gelassen haben. Und diesen Hass setzen sie ja seit mehr als einem Jahr um, nämlich in Raketenangriffen auf Israel. Und dass das Ziel ist, Israel auszulöschen, ich glaube, da gibt es ja nicht 2 Meinungen, oder?
Vielleicht können die Kollegen aus der Regie das einmal zuspielen, weil sie es gerade ansprechen, auch die Tunnel, die Art und Weise, wie perfide das eigentlich läuft. Und es ist interessant, vor allen Dingen auf das Ende dieser Matz dann auch mal zu schauen, weil man dann plötzlich sieht, wie harmlos das eigentlich alles aussieht. Da sehen wir sie sehr rumpelig offensichtlich auf dem Weg zu diesem Dorf, dessen Name geheim ist. Das heißt, sie sind dort unterwegs mit der israelischen Armee.
Ja, das muss man so klar sagen. Die einzige Möglichkeit, wirklich an die Frontlinie zu kommen, ist ein sogenannter Embed. Das bedeutet, man ist mit Soldaten unterwegs. Man ist auch darauf angewiesen, wo sie hingehen. Da sind wir jetzt in diesem Schacht, in diesem Keller, in diesem Tunnel unterwegs. Und was mich wirklich gewundert ist die Professionalität, ja, also wie das ausgebaut ist und wie die Kämpfer sich dort vorbereitet haben. Man sieht dort diese Küche, man sieht dort ein Waffenlager, man sieht dort, wo sie geschlafen haben. Also das ist etwas, so sagt es die israelische Armee zu uns, ein typischer Ort, wo sich die Hisbollah vorbereitet hat. Auf einen
Da sehen wir das, ne? Da sehen wir auch diese Häuser, wirkt wie so ein
absolut, das ist
harmloses ja libanesisches so genau. Bergdorf, wenn man so will.
Und das muss man immer wieder sagen, auch wenn wir völlig zu Recht, und ich sehe das genauso, die dramatischen Zahlen und die Angriffe auf Zivilisten ansprechen. Aber eben zu dieser Wahrheit gehört auch, dass sich die Terroristen in diesen zivilen Gegenden verstecken. Nicht nur in Häusern, sondern in Krankenhäusern, in Schulen, überall, wo sie sein können. Und das macht es für die israelische Armee natürlich wahnsinnig schwierig, diesen Krieg zu führen.
Ich habe Sie vorhin zitiert und deswegen sagten Sie auch gerade, das muss man so klar sagen, ich war da Teil, wenn man so will, der israelischen Armee. Das heißt, die zeigen Ihnen das, was sie Ihnen zeigen wollen.
Absolut.
Die haben ein Interesse daran, Ihnen offensichtlich das zu zeigen, das der Weltöffentlichkeit zu zeigen. An Sie alle drei die Frage, wie schwer ist es, die Wahrheit zu finden? Im Moment, sowohl in der Ukraine als auch in Russland, im Donbass, wann war da jemand zuletzt in diesen besetzten Gebieten? Was ist die Wahrheit im Fall Gaza? Wer war zuletzt in Gaza und konnte wirklich unabhängig zeigen, was dort ist?
Es ist ein absolutes Unding.
Man wird Teil eines Spiels.
Also es ist ein absolutes Unding, dass internationale Journalisten nicht nach Gaza gelassen werden, dass die Regierung Netanyahu es nicht erlaubt, dass wir dort unabhängig recherchieren können, dass wir unabhängig dort sind. Und das geht seit einem Jahr so. Und das ist beispiellos, dass ein solch großer Krieg eigentlich ohne internationale Journalisten stattfindet.
Von einer Demokratie,
die
Berichterstattung behindert wird. Ich würde gerne zur Ukraine was sagen. Wir haben jetzt gerade in diesen Tagen den Fall gehabt von einer ukrainischen Journalistin, die einfach nur in die besetzten Gebiete, was heißt nur, in die besetzten Gebiete wollte, von dort berichten wollte. Sie wollte das tun, weil wenn man aus den besetzten Gebieten, also aus den russisch in den russisch besetzten Gebieten der Ostukraine berichten würde, dann könnte man tatsächlich anschaulich darstellen, was das eigentlich heißt, russische Besetzung. Was heißt das für die Menschen, was heißt das für die Meinungsfreiheit, was heißt das für das Überleben, was heißt das
für die Wahrheit schlicht und
ergreifend? Die Russifizierung der Bevölkerung und so weiter. Also, und diese Frau, die wollte dorthin und sie ist sofort gefangen genommen worden. Sie hat den zweiten Versuch gestartet. Sie hat das einmal versucht im März 2022, das war ziemlich unmittelbar nach der Invasion, als Mariupol umkämpft war. Sie hat versucht, nach Mariupol zu kommen, ist dort festgenommen worden, in ein Straflager gebracht worden, aber freigelassen worden. Sie hat noch mal einen Versuch im vorigen Jahr unternommen und ist jetzt in einem russischen Gefängnis gestorben. Mutmaßlich in Taganrog, Südrussland. Gutteil. Das ist als ein Foltergefängnis bekannt. Und diese Frau wollte einfach nur noch nicht mal über die Front berichten, sondern sie wollte berichten über das zivile Leben in besetzten Gebieten. Und das war unmöglich.
Wie erleben Sie das, Herr Gerlach, als Chefredakteur von Zenit? Ich meine, Sie beschäftigen sich so intensiv mit dem Nahen Osten. Ein ganzes Magazin machen Sie darüber. Sehr lesenswert übrigens. Wenn man auch mal einen anderen Blick, eine andere Perspektive haben will. Ja, wie schwer fällt Ihnen das?
Ich mache keine Frontberichterstattung. Ich bin zwar viel in der Region und bin auch in Konfliktgebieten, aber ich mache jetzt keine Nachrichtenberichterstattung, keine Kriegsberichterstattung. Ich betreibe Analyse und mein Magazin tut das auch sehr viel. Aber wir schauen eben natürlich auch, dass wir Beiträge von Menschen aus den jeweiligen Ländern bekommen. Das ist sehr, sehr schwierig manchmal, weil sie natürlich auch gucken müssen, wir wollen Empathie, wir wollen natürlich, dass die Menschen, die Autorinnen und Autoren da verwurzelt sind, dass sie Ahnung haben von dem, was passiert. Wir wollen aber auch, dass sie hinreichend unparteiisch sind und glaubwürdig. Und das ist natürlich ein Problem. Aber wir haben es in den letzten Jahren geschafft. Wir sind jetzt konkurrieren nicht mit der Bild-Zeitung oder tagesaktuellen Medien, die halt immer Nachrichten raushauen müssen. Aber wir haben es geschafft, ein Netzwerk von Autorinnen und Autoren aus den Ländern selbst zusammenzustellen, die wir dann auch weiterbilden. Und mit denen wir eben versuchen, dann auch an entsprechende Informationen zu kommen.
Und ich finde, ein wichtiger Aspekt ist, wenn wir solche Quellen natürlich nutzen, das tun wir auch, soweit wie das irgendwie geht, aber wir müssen sie eben auch schützen. Und wir müssen, für uns ist es so, Paul, du bist drin, du fährst wieder raus und die Menschen bleiben aber dort. Und das ist, finde ich, so genau dieser Punkt, der einen dann sehr, sehr verantwortungsbewusst werden lassen muss. Diese Menschen müssen dort auskommen und weiterleben.
Wenn wir hier dieses Bild sehen, Libanon, Nasrallah, Sie waren dort, wo diese, was waren das, 80 Raketen, Bunkerbrechende eingeschlagen sind, mutmaßlich?
Ja, mutmaßlich.
Sie waren kurz davor dort?
Kurz davor war ich genau in diesem Viertel, in der Hisbollah-Hochburg sozusagen. Es ist ein Vorort von Beirut, aber sehr nah am Zentrum. Und ich habe dort diese Hisbollah-Beerdigung besucht und dort auch mit Hisbollah-Terroristen gesprochen. Und es ging ja zu dem Zeitpunkt schon darum, dass Kommandeure eliminiert worden waren. Dort sieht man diese Beerdigung. Und wir sind dann dort weg und ungefähr eine halbe Stunde später, ich war wieder im Hotel im Zentrum der Stadt in Beirut, hörte ich dann diese Detonationen und die Wände wackelten bis ins Zentrum. Und das war der Moment, wo Nasrallah getötet wurde.
So, und dann haben Sie etwas erlebt, weil wir gerade darüber reden, wie gefährlich das ist und wie schwierig die Arbeit auch geworden ist, weil man, wie soll ich das sagen, nicht mehr so richtig unterm Radar bleiben kann.
Ja, es ist so.
Die wissen zu jeder Zeit, wo jemand wie Sie oder auch Sabine Adler oder jemand wo Sie sind.
Ja, das hängt natürlich mit sozialen Medien zusammen. Es hängt mit Live-Schalten zusammen. In meinem Fall war es so, dass ich an dem Abend verschiedene Live-Schalten in verschiedene Länder gemacht habe, Deutschland, Österreich, aber eben auch eine nach Israel, was im Nachhinein ein Fehler von mir war. Aber es war dann so, ich bin Journalist, ja. Wenn mich jemand von Al Jazeera anruft, dann gehe ich live. Wenn mich jemand von Fox, CNN irgendetwas will, ein Kollege, dann helfe ich oder mache einen
Schritt. Aber nicht für Russia Today.
Nicht für Russia Today, okay. Nein, das nicht. Aber erst einmal stehe ich da für Pressefreiheit. So, was passierte dann am nächsten Morgen? Nasrallah war gestorben, eine riesen Nachrichtenlage in Beirut. Ich bekomme auf mein Handy einen Anruf von einer Kollegin, dass Hisbollah unser Foto teilt. Das Foto, wo wir bei dieser Beerdigung waren. Ich werde leicht nervös, gehe zu meinem Kameramann nach oben wieder ins Hotelzimmer, 10. Stock, ein Hotel mitten in Beirut. Und unser lokaler Producer kam noch dazu. Und mein Kameramann Yorgos, ganz toller Freund von mir, griechischer Kameramann, der machte noch einen Scherz. Ja, ja, gleich kommt die Polizei. Und 5 Minuten später klopfte es plötzlich an der Tür. Und Yorgos hat es gar nicht verstanden. Das sah aus wie ein Fernsehtechniker, der da vor ihm stand. Kamen plötzlich 5 Geheimdienstleute in unser Zimmer. Yorgos hat es dann geschafft, noch schnell eine Nachricht abzusetzen. Hat gesagt, Police ist hier, an unsere Leute nach Berlin. Und dann mussten wir unsere Handys abgeben. Sie haben alle elektronischen Sachen mitgenommen. Und ich dachte am Anfang so, ja, wir werden jetzt hier befragt. Und dann schieben die uns vielleicht ab aus dem Land, weil wir eben live gegangen sind dort. Und dann wird das schon. Wir kamen dann in irgendein Auto. Ich wusste nicht, wo es hinging. Dann gab es eine Geheimdienststelle, wo wir dann verhört wurden. Das war keine Gewalt, das war ein normales Gespräch. Ich habe aber schon gefühlt, man dachte offenbar, ich bin ein Spion. Man hat da gesagt, ah, sie haben Netanyahu interviewt, sie waren da, sie waren hier. Sie kannten auch persönliche Dinge von mir, was ich erstaunlich fand. So, und dann ging das 2 Stunden und plötzlich kamen sie mit Handschellen und Augenbinden und haben uns mitgenommen. Und ich habe gesagt, wohin geht's? Und ich habe gesagt, also haben uns das nicht gesagt, uns einfach ein Auto gesetzt, also die ganze Zeit Augenbinden, Handschellen so. Und das war der Moment, wo ich dann Angst hatte, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe schon viel erlebt, auch in diesen Ländern, aber ich dachte dann, okay, was passiert jetzt? Werden wir irgendwie an die Hisbollah übergeben? Was ist hier los? Und es ging dann weiter. Es ging gut aus. Wir waren dann tatsächlich beim Militär, also die uns dann befragt haben, als wir dann beim Militär waren, wo wir dann in Zellen saßen. Dann wusste ich, okay, das wird jetzt eine Zeit dauern und Augenbinden, Handschellen, was auch immer. Aber wir kommen hier schon raus, weil wir sind hier bei der Regierung. Ja, das war mir dann sehr schnell klar. Und es gab auch keine Gewalt. Auch die Gefängniswärter dort waren alle freundlich. Also das war ja. Aber es ist natürlich dieser Moment. Man merkt eben als Journalist, wie sehr man dem ausgesetzt ist. Man kann nichts tun. Ich kenne das auch aus Russland tatsächlich oder aus dem Separatistengebiet damals 2015, als ich das letzte Mal aus dem Osten berichtet habe, wo mich auch Separatisten gejagt haben, weil sie gesagt haben, ah, das ist ein Pro-Ukrainer. Ja? Oder ich kenne es aus Afghanistan, wo Taliban mit unserer Berichterstattung nicht zufrieden waren. Und oft, und Sie haben es angesprochen, bezog sich das auch auf Tweets, die man absetzt. Okay. Und das kann man eben nicht immer verhindern.
Ne? Ich meine, die Gefahr, in die sich Journalisten begeben, das ist das eine. Wenn wir uns anschauen, wie viele Journalisten in Gaza erschossen wurden, zum Teil gezielt getötet wurden in diesem Konflikt, dann, ich möchte jetzt nicht die
es relativiert sich total, absolut. Absolut.
Aber das sind Menschen vor Ort, da wird dann immer gesagt, ja, die haben irgendwie mit der Hamas, waren embedded mit der Hamas. Mhm. Wie wollen sie das anders machen, wenn sie aus Gaza berichten? Ja, also wenn du sagst, du bist mit der israelischen Armee unterwegs, dann wird einem palästinensischen Journalisten, der mit Hamas sich koordiniert oder abstimmt oder möglicherweise auch den mal Informationen gegeben hat, das ist alles nicht ehrenwert. Der Mensch wird von einem Scharfschützen in den Kopf geschossen und dann heißt es, das war ein Hamas-Terrorist. Mhm. Das ist die Realität, in der sich Journalisten in Gaza befunden haben. Ich finde es erstaunlich, dass es überhaupt welche gibt, die diese Arbeit noch machen. Und ich glaube, dass keine internationalen Berichterstatter dort sind, hat auch damit zu tun, dass jetzt man nicht möchte, dass sie sehen, was dort eigentlich ist. Es hat nicht nur Sicherheitsgründe.
Es hat auch die Sicherheitsgründe, natürlich.
Mhm. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, ich glaube, wenn internationale Berichterstatter reinkommen und sehen, was dort passiert ist, dann wird das für die internationale Unterstützung dieses Krieges auch nochmal ganz andere Konsequenzen
haben. Und da sind wir jetzt bei Norbert Röttgen-Fadler. Sie können sofort. Wie... Und auch da wieder, ne, die Suche nach der Wahrheit. Ich erlebe das hier auch häufig. Man sagt eine Zahl. Man sagt, da gibt es mutmaßlich 40.000 Tote, 41.000 Tote, beispielsweise in Gaza. Man sagt, wie ist diese Situation eigentlich in Libanon? Was passiert da eigentlich? Ist das verhältnismäßig? Wenn du es nicht mehr objektivieren kannst, dann hast du sofort den einen, der dir sagt, woher wissen Sie das eigentlich? Was ist das eigentlich für eine Zahl? Ach so, das ist ja eine Hamas-Zahl. Wie belastbar ist die eigentlich? Das heißt, es wird unheimlich schwer, auch für Sie, in der Politik dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Man merkt das an vielen Stellen. Ich habe in diesen Tagen mitgekriegt, die Amerikaner werden nervös offensichtlich, sagen die Hilfslieferungen, ich weiß aber auch nicht, ob das wirklich stimmt, sollen um 50% noch mal reduziert worden sein nach Gaza rein, was nach meinem Verständnis, dem, was ich über diesen Landstrich weiß, zwangsläufig zu einer humanitären Katastrophe führen muss. Und dann bist du doch ganz schnell bei der Frage, reden wir hier über mögliche Kriegsverbrechen? Und dann bei der Frage, inwieweit unterstützen wir das als Deutschland? Und dann bei der Frage, machen wir uns mitschuldig, wenn wir weiter Waffen liefern? Und da gab es dieser Tage einen sehr interessanten Moment, als Friedrich Merz etwas zum Thema gemacht hat, dass Philipp Heimann-Engel, der Chef der jüdischen Allgemeinen, kürzlich hier ein stilles Waffenembargo genannt hat. Das war die Formulierung. Es ging um die Frage, liefern wir eigentlich noch Waffen, Munition nach Israel oder nicht? Und so hat Friedrich Merz sich geäußert und dann passiert etwas sehr Interessantes. Wir schauen mal kurz rein.
Ich kann es Ihnen nicht ersparen, darauf hinzuweisen, dass bei uns eine größere Zahl von Unternehmen sich zu Wort gemeldet haben mit schriftlichen Unterlagen darüber, dass Genehmigungen beantragt worden sind und seit Monaten von der Bundesregierung nicht bearbeitet werden. Was ist das anderes als die faktische Verweigerung von Exportgenehmigungen?
Herr Mützenich, Sie dürfen erwidern. Sind Sie einverstanden, dass der Abgeordnete Olaf Scholz antwortet?
Ich will ganz persönlich sagen, wir haben nicht entschieden, keine Waffen zu liefern. Wir haben Waffen geliefert und wir werden Waffen liefern. Das ist die Haltung der Bundesregierung. Ich werde die Geheimnisvorschriften des Bundessicherheitsrats nicht verletzen, aber wir haben Entscheidungen getroffen in der Regierung, die auch sicherstellen, dass es demnächst weitere Lieferungen geben wird. Und dann werden Sie ja sehen, dass das hier ein falscher Vorhalt gewesen ist.
So, ziemlich spektakulärer Vorgang, wie ich finde. Warum macht er das so zum Thema, Friedrich Merz?
Also Sie haben jetzt ja ganz viel angesprochen. Vielleicht.
Nee, ich habe ja, nur mal versucht, die Kaskade ja, zu schildern.
Genau, ja? Die Kaskade. Das genau. War auch keine, war nur eine Feststellung, weil, also ich glaube, das Erste, was, das haben Sie auch angesprochen, das muss man auch sich vergegenwärtigen, ist ja auch jetzt deutlich geworden. Der Satz, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst, ist auch hier wieder festzustellen. Trotz wirklich risikobereitem Einsatz erfahren wir etwas, aber in wichtigen Bereichen haben wir eine ungesicherte Tatsachengrundlage. Das ist etwa die humanitäre Versorgung. Was findet jetzt statt? Was findet eigentlich nicht statt? Da gibt's, und dann wird auch mit Manipulation Politik gemacht. So, das muss man immer einkalkulieren. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt von Unsicherheit. Mhm. Das Zweite, was der Hintergrund auch jetzt dieser Frage ist, ist aus meiner Sicht das, was diesen Gaza-Krieg, auch übrigens den jetzt im Libanon gegen Hisbollah, so auszeichnet, nämlich ein tragisches Dilemma, das durch den brutalen Angriff der Hamas auf Israel ausgelöst worden ist. Das hat dazu geführt, dass Israel, da gebe ich Herrn Hornsheimer recht, sich verteidigen musste, auch unbestritten das Recht hat, sich zu verteidigen. Das ist klar.
Ja, das steht immer vor der Klammer, das ist klar.
Das ist klar.
Aber wir reden über die Phase.
Ja, genau. Ja, gut, aber sich verteidigen musste. Mhm. Aber durch die Brutalität dieses Angriffs, durch die Inszenierung, durch die mediale Verbreitung, das ist ja alles, das ist ja ein Gewaltkonzept, ist Israel zu etwas gezwungen worden, was Israel niemals vorhatte zu tun, weil sie negative Erfahrungen damit gemacht haben. Israel hatte niemals vor, nochmal in den Gazastreifen zu gehen, da waren sie drin, sind wieder rausgegangen. Israel hatte nicht vor, in den Libanon zu gehen, da waren sie drin, sind wieder rausgegangen. Alles negative Erfahrungen.
Schlechte Erfahrungen.
Erfahrungen. Ja. Und unter anderem ist die schlechteste Erfahrung ist die Tragik, die mit dieser Verteidigung verbunden ist, dass Hamas es als Kriegstaktik betreibt, wie wir auch schon gesprochen haben, sich hinter Zivilisten und zivilen Strukturen zu verstecken und Zivilisten, unschuldige Personen als Schutzschild zu benutzen. Das heißt, durch diese Kriegstaktik der Hamas kommt Israel unausweichlich in ein moralisches Dilemma, auf die Verteidigung zu verzichten, weil man dann nicht die Gefahr läuft, Zivilisten zu töten oder sich zu verteidigen und zu wissen, dass das bei der Verteidigung unvermeidbar ist. Das ist ein fürchterliches, tragisches Dilemma. Und meine Einschätzung ist, dass das der, man könnte fast, ich sage das selten, da eigentlich fast mit der Kern des teuflischen Planes von Sinwar und Hamas war, genau das herbeizuführen. Und übrigens auch in einem längerfristigen Sinne, indem Israel sich jetzt verteidigt gegen die Hamas-Terroristen, geschieht ja etwas, was gleichzeitig die langfristige Sicherheit Israels bedroht, nämlich ein unglaublicher Hass. Nicht nur bei den Palästinensern, sondern in der gesamten arabischen Welt, in der muslimischen Welt. Israel braucht aber ja für seine langfristige Sicherheit die arabischen Staaten. Das heißt, Israel wird zudem auch noch in ein Dilemma getrieben, indem es sich gegen die Terroristen verteidigt, ja, untergräbt Israel gleichzeitig auch die Basis seiner langfristigen Sicherheit. So, in dieser Situation ist Israel. Darum ist eine tragische Falle, in die Israel reingekommen ist. So, was heißt das jetzt für uns? Und das ist dann der dritte Punkt. Das heißt zuerst für uns, diese Tragik ist etwas, was nur Israel entscheiden kann, wie man damit umgeht und auch die israelische Gesellschaft. Wir als Land sagen, dass unverkennbar ist, dass durch die Angriffe von Hamas, von Hisbollah, von Iran, von Houthis, von iranischen schiitischen Rebellen, Terroristengruppen in Syrien die Sicherheit Israels in einer Weise angegriffen wird, wie das seit Gründung des Staates noch nicht der Fall. Aber ich würde sagen, Israel ist in der gefährlichsten Situation seiner Sicherheit seit Bestehen des Staates. Und unser Verständnis als Land ist, dass wegen unserer Verantwortung, die wir haben, oder wegen der Schuld, wegen der deutschen Schuld des Holocaust, dass aus dieser Schuld eine Verantwortung für uns erwächst, für die Sicherheit Israels und für die Existenz des Landes einzustehen. Und wir darum auch Israel jetzt in der Situation der Bedrohung seiner Sicherheit beistehen. Das sagen die demokratischen Parteien im Bundestag. Die Regierung sagt es auch. Aber die Kritik von Friedrich Merz und der Opposition, der CDU, CSU, war, dass sie dem nicht nachkommt durch die Verweigerung oder indem Waffen nicht geliefert werden, damit Israel sich verteidigen kann. Ich glaube, dass der Vorwurf auch stimmt, dass es eine Verzögerung gegeben hat, dass es Uneinigkeit in der Koalition gegeben hat.
Dass wir seit März offenbar...
Der Beweis dafür ist, dass durch die Intervention von Friedrich Merz jetzt noch vor das war die letzte Woche, und wir haben in dieser Woche wurde erneut darüber diskutiert, und noch bevor diese Debatte in dieser Woche am Mittwoch stattfand, sind die Genehmigungen durch die Regierung erteilt worden. Also ich glaube, es gab hier ein Problem der Regierung, das zu liefern, was sie öffentlich sagt. Darauf hat Merz hingewiesen. Es hat zu einer Korrektur des Regierungshandelns geführt.
Meine Herr Geller,
aber das spricht doch wirklich auch von einem Vertrauensverlust, der da ist. Also es gibt ein Misstrauen in der Bundesregierung gegenüber Israel. Und dieses Misstrauen, das hat etwas natürlich mit den Opferzahlen, die haben wir besprochen, zu tun. Unbedingt mit der Art, wie Krieg geführt wird. Und was wir noch überhaupt gar nicht berührt haben, ist, welcher Krieg parallel stattfindet, nämlich ein unglaublicher Informationskrieg. Der wird wirklich von der arabischen Welt gegen Israel geführt, ganz klar. Und Israel
nicht nur von der arabischen
Welt. Nicht nur von einer, im Verbund mit Russland, auch ganz,
auch
ganz,
Teil
ganz,
der westlichen Welt.
Ganz starke Akteure, auch der westliche, auch der westlichen Welt, auch der, ganz genau. Also es ist jedenfalls diese Art von Kriegsführung, das ist eine ganz wichtige und es ist eine, die so in den anderen Kriegen, die Israel auch schon führen musste, nicht da war. Und was ich wirklich bemerkenswert fand, ich war im Westjordanland und habe da von den Gesprächspartnern erfahren, dass die Palästinenser im Westjordanland, und nur über die redete er, wirklich bestreiten jedenfalls die jungen Leute, dass diese Gräueltaten, dieses Massaker am 7. Oktober stattgefunden hat. Und es gibt von den älteren Palästinensern im Westjordanland Personen, die es als Aufgabe betrachten, ihren Jungen zu sagen, Leute, akzeptiert die Wahrheit, das ist geschehen. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, also ist es doch noch nicht ganz zu Ende. Also da ist ja noch was möglich an Zusammenarbeit.
Es gibt eine absolut große Empathielosigkeit, also so Mantra- und Gebetsmühlenartig, wie in unseren Bundestagsreden immer betont wird, das ist alles, hat es mit dem 7. Oktober begonnen Und dieser barbarische Angriff ist die Ursache für alles Übel. Genauso wird auf der anderen Seite in der arabischen Welt dieser 7. Oktober als wenn überhaupt ein Phänomen eines langen Konflikts um die ungelöste Palästina-Frage betrachtet. Man stellt auch in Abrede, dass manche dieser Dinge tatsächlich passiert sind. Insgesamt teile ich überhaupt nicht Ihren Eindruck, dass die arabische Welt einen Medienkrieg führt. Ich finde es eher hochinteressant, wie sich die arabischen Staaten zurückhalten, weil sie auch ein Interesse daran haben, dass Hamas und Hezbollah besiegt werden, aber natürlich trotzdem entsetzt sind von diesem Verhalten der israelischen Regierung und sich auch dadurch bedroht fühlen. Insgesamt sind die arabischen Staaten, und zwar von Ägypten bis Irak, ziemlich zurückhaltend.
Und das ist ein ganz starker Unterschied. Die Regierungen wollen den Erfolg Israels, das kann man, glaube ich, sagen. Aber die arabischen Gesellschaften sind natürlich empört.
Sie wollen nicht den Erfolg Israels.
Und das ist genau, bitte?
Sie wollen nicht den Erfolg Israels, aber sie halten sich zurück. Und der schlägt sich auch, also ich konsumiere arabische Medien relativ regelmäßig, das schlägt sich auch in der Berichterstattung wieder, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Jetzt zu dem Punkt, den Sie gemacht haben.
Also ich rede über Social Media vor allem.
Okay. Mein Eindruck ist, dass die arabische Welt insgesamt ziemlich nuanciert über diesen Sachverhalt berichtet und sich auch zurückhält, weil auch ein eigenes Dilemma ist.
Wir müssen uns doch in der Frage, ist der 7. Oktober jetzt eigentlich der Ausgangspunkt, der zu all dem geführt hat? Natürlich, da müssen wir schon als Land und als Gesellschaft eine klare Entscheidung und Haltung haben. Und da ist meine Auffassung, das ist nicht irgendein Ereignis in einer langen Kette, sondern das ist im Grunde eine Zeitenwende des Nahen Ostens.
Ein herausragendes Ereignis? Ein dramatisches Ereignis? Also herausragend im Sinne der Bewertung?
Nein, es gibt viele herausragende Ereignisse.
Aber für die
Brutalität
Welt,
nicht zu überbieten. Ja, und das hat den Krieg in diese Region zurückgebracht. Das war gezielt.
Das ist auch richtig,
Herr Röttgen. Und sollte die Verständigung zerstören.
So aber viele Erfolge wurden seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr getötet. Ich meine, ja. Dann kann man
wir reden ja über die Wahrnehmung. Entschuldigung, wir reden über die Wahrnehmung in der Region. In der Region betrachtet man, oder zumindest wollte ich diesen Punkt machen, betrachtet man das als ein Ereignis in einer langen Kette von Leid und Zerstörung, die der Nahe Osten erlebt hat. Das können Sie anders sehen. Ich sehe anders.
Sie tun so, als wäre das jetzt so eine Form von Sichtweise.
Nein, das ist
und wie man eine solche Brutalität sieht, da kann man sagen, der eine sieht so, der andere sieht anders. Das finde ich nicht in Ordnung, um das wirklich klar zu sagen. Das ist klarer Fall.
Steht alles vor der Klammer. Ich würde gerne auf den anderen Punkt kommen.
Ich würde gerne die Perspektive verstehen. So. Wenn wir die Akteure in ihrem Handeln verstehen wollen oder zumindest eine Ahnung von ihrer Haltung gewinnen wollen, dann müssen wir versuchen, uns mal in die hineinzuversetzen.
Das tun wir bestimmt.
Und für einen Palästinenser in Gaza, der, weiß nicht, in einem Alter von 40 Jahren 10 Kriege erlebt hat, ist das ein Ereignis von vielen gewesen. Und das hat auch dazu geführt, dass die Menschen diese Empathielosigkeit hatten und auch in Zweifel gezogen haben, dass überhaupt dieses Massaker in dieser Form stattgefunden habe. Das ist absurd aus unserer Perspektive.
Ich kann das bestätigen. Ich kenne das auch aus Gesprächen, so dass man sagt, es war eine Inszenierung. Das sagt dann die Propaganda. Es war eine Inszenierung.
Das ist doch der Wahrheitsteil, den Sie anfangs angesprochen haben.
Und das, was Frau Adler sagt. Genau, da stecken die Amerikaner dahinter. Das haben die Israelis selber inszeniert. Und
Dieser Punkt ist wichtig zu verstehen.
Trotzdem eine Wahrheit.
Dieser Punkt ist in der Wahrnehmung, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, wenn man auf die Frage des moralischen Dilemmas kommt. Natürlich war das ein beispielloser Schock für die israelische Gesellschaft und auch für die israelische Regierung.
Eine Traumatisierung.
Ich habe aber den Eindruck, dass man aus Perspektive der israelischen Regierung sich nicht um ein moralisches Dilemma handelt. Es war klar von Anfang an, wie man darauf reagiert, weil man die Bevölkerung von Gaza für verantwortlich hält, nicht Hamas.
Nein.
Man hält die Bevölkerung von Gaza und das können Sie in Abrede stellen, aber dann haben Sie die Reden von führenden israelischen Politikern der letzten 12 Monate nicht ausreichend verfolgt.
Ja, ich glaube schon, dass wir vielleicht können wir uns das gegenseitig zugestehen, dass wir
ja, aber wenn Sie sagen, wenn Sie das in Abrede stellen,
naja,
das
heißt, Sie vertreten vielleicht auch eine Meinung.
Die ursächlich, also die Vorstellung, dass die Bevölkerung von Gaza verantwortlich ist für das, was da passiert ist, hat auch damit zu tun, dass man gesehen hat, dass sich viele Zivilisten diesem Angriff der Hamas angeschlossen haben. Aber im öffentlichen Diskurs, und zwar von Podcastern zu Journalisten, zu Parlamentsmitgliedern, zu Regierungsmitgliedern bis hin zum Staatspräsidenten, wurde auch immer klar gemacht, Gaza ist dafür verantwortlich, das sind nicht einzelne Personen. Und diese Haltung wurde von deutschen Politikern
ganz ausdrücklich bestreiten. Bestreite ich wirklich absolut ausdrücklich. Es ist niemals gesagt worden, sondern die Ziele des Krieges habe ich eben hier genannt. Und das sind die immer von der Regierung. Ich habe bestimmt Kritik an der Regierung, der gesamten Regierung, auch an Netanyahu. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist immer gesagt worden, der Gegner, Und der uns angegriffen hat. Und das ist die Hamas als Terrororganisation. Es ist vor allen Dingen die Führung der Hamas. Und darum ist unser Ziel, dass wir die Hamas so schwächen, dass von ihr keine Gefahr mehr ausgeht. Aber es ist niemals das palästinensische Volk und auch nicht im Gazastreifen als Gegner oder Verantwortlicher beschrieben worden. Es wäre auch Unsinn. Das finde ich empathielos und auch nicht in, mindestens das, dass die israelische Gesellschaft nicht empfindet, dass sie dieses moralische Dilemma hat. Warum war denn in Israel völlig klar, wir gehen nicht mehr nach Gaza rein? Weil genau das ist. Weil man, wenn man in Gaza ist, nicht unterscheiden kann, ist das jetzt eigentlich ein Terrorist oder ist es ein Zivilist? Das führt die israelische Armee in dieses Dilemma hinein. Und dieses Dilemma ist etwas, was ja die Aussöhnung, die Annäherung zwischen Israel und den arabischen Staaten zerstören sollte und erstmal zerstört hat.
Das ist richtig.
So, all diese Ziele sind erreicht worden. Und genau durch die Erzeugung dieser Tragik, in der Israel jetzt steckt.
Herr Ronsheimer.
Aber natürlich, und da gebe ich dir recht, gab es und gibt es in der deutschen Öffentlichkeit Debatten darüber, inwieweit Zivilisten, die in Gaza leben, mit der Hamas verbandelt sind.
Ja.
So, und wenn Sie sich Umfrageergebnisse anschauen und die Frage, wie viele unterstützen in Gaza die Hamas, dann würde die Hamas nicht nur in Gaza gewinnen, sondern auch im Westjordanland gewinnen. Und die Unterstützung dieser Hamas ist gewaltig.
Auch und sie ist gestiegen.
Und die ist gestiegen. Ja, und das muss man dazu sagen, es gibt sehr, sehr viele Fälle, wo, und das haben wir bei den Geiseln, die sehr häufig vergessen werden, ja, dass diese israelischen Geiseln plötzlich in zivilen Häusern bei Zivilisten in Gaza aufgetaucht sind. Also natürlich kann man nicht sagen, das eine hängt mit dem anderen nicht zusammen.
Ja,
und da gibt es irgendwie diese böse Hamas, das sind so ein paar. Was es natürlich nicht heißen darf, alle unter Generalverdacht zu stellen. Ja. Das meine ich damit nicht, aber natürlich müssen wir darüber sprechen, was ein Angriff oder ein Krieg bedeutet, in dem Fall auch gegen eine Ideologie, die getragen wird von einer großen Mehrheit dieser Bevölkerung dort. Und das ist glaube ich, etwas,
bekämpft man eine solche Ideologie, indem man dann da so reingeht? Also ich meine, hätte man sagen können, dann lass uns versuchen, Frauen und Kinder wenigstens in Sicherheit zu bringen, bevor wir das tun, beispielsweise.
Das ist zum Beispiel etwas, was ich
sehe. Und darf ich noch einmal den Punkt machen? Das, was wir vorhin gerade von Herrn Merz gehört haben, ich spüre da schon dieses Unbehagen, das es offensichtlich auch in der deutschen Bundesregierung gibt, wenn man seit März nicht mehr relevant Waffen liefert. Da gibt es ja offensichtlich ein Unbehagen. Und offensichtlich gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, was man im Fernsehen oder auch in Sonntagsreden sagt, wenn man dann von der Unverbrüchlichkeit...
Muss man das artikulieren.
Das wird ja nicht gemacht. Und diesem Widerspruch war da Friedrich Merz in dem Punkt auf der Spur. Und was mich interessieren würde, ist, warum kommt dann raus, dass man offensichtlich Waffen liefert, aber nur gegen die Zusicherung? Das ist ja der entscheidende Punkt dabei, dass sie sich im Einklang mit dem Völkerrecht befinden.
Es war eine Geschichte von Bild, von meinem Kollegen Philipp Jatov und Angela Hellmann.
Dass mit diesen Waffen keine Kriegsverbrechen begangen werden und so weiter und so weiter. Warum macht man das, wenn man nicht offensichtlich das Gefühl hat, dass diese Waffen für Dinge eingesetzt werden, die so nicht mehr verhältnismäßig sind?
Es ist eine offene Misstrauenserklärung gegenüber der israelischen Regierung, die aber der deutschen Öffentlichkeit nicht mitgeteilt wurde. Und da wird, finde ich, Da wird die Bundesregierung auch angreifbar, nicht zu artikulieren, was hält uns denn möglicherweise zurück? Haben wir möglicherweise Bauchschmerzen, wenn wir sehen, wie dieser Krieg in Gaza geführt wird? Ja. Und kann man das nicht aussprechen? Denn das ist doch ein Gefühl, was ganz viele Menschen haben.
Das ist mein Thema.
Und ganz genau, wir denken, das ist unverhältnismäßig. Wir sehen diese 40.000 Toten, die Hamas nennt, im Gaza.
Lass uns so sagen, es ist ein unvorstellbares Blutvergießen.
Eine Verwüstung, eine Zerstörung. Grauenvoll. Es ist unglaublich. Ja. Und auf der anderen Seite wissen wir zum Beispiel von den Balkankriegen, dass während dieser Kriegsjahre an den verschiedenen Schauplätzen die Opferzahlen auch immer politische Zahlen waren, sehr hoch gerechnet wurden. Und als man dann nach dem Krieg mal geschaut hat, wie viele sind es tatsächlich auf jeder Seite, hat man gesehen, man musste sie sehr nach unten korrigieren, diese Zahlen. Also auch das dürfen wir nicht vergessen, mit diesen Zahlen wird Politik gemacht. Und das ist eine wichtige Geschichte. Aber was Netanyahu sich wirklich vorwerfen lassen muss, ist, dass er ganz zu Anfang, als er diesen Gaza-Krieg eröffnet hat, mit keiner positiven Botschaft für die Menschen in Gaza gekommen ist. Denn die hätte lauten können, ihr seid Geiseln eines Terrorregimes und wir befreien euch. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr glaubwürdig, aber das wäre ganz zu Anfang glaubwürdig gewesen.
Ich finde es erstaunlich, dass wir ein Jahr nach dem Ausbruch dieses Krieges darüber diskutieren, ob da vielleicht irgendwas nicht stimmt. Man hat das Gefühl, man hat den Verdacht, dass das vielleicht nicht mehr verhältnismäßig sein könnte. Also
ein bisschen deutlicher sind wir hier schon.
Also es liegt doch auf der Hand. Und israelische Armeesprecher bestätigen.
Das hier bereits mit
als hätte die deutsche Öffentlichkeit da irgendwie oder die Bundesregierung da ein komisches Gefühl.
Herr Gerlach, das hat doch jeder jetzt hier in dieser Runde schon gesagt.
Die israelische Armee, Sie haben gerade gesagt, die Zahlen werden irgendwie politisch genutzt, können nach unten korrigiert werden. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, dass sie drastisch nach oben korrigiert werden. Und die israelische Armee hat konkludent diese Zahlen auch bestätigt. Sie hat die ihrerseits bestätigt. Natürlich wird Israel nicht sich hinstellen und sagen, nein, es sind nur so und so viel gestorben, wir sind nur für den Tod von so und so vielen Menschen verantwortlich. Aber mehrere Armeevertreter, auch ein deutschsprachiger Armeesprecher, hat konkludent diese Zahl 40.000 neulich bestätigt. Er hat nur gesagt, 20.000 davon seien Hamas-Kämpfer, wie auch immer er zu diesem Schluss
kommt. Das ist ja eine
sehr
wichtige Zahl, die nie diskutiert wird. Das ist schon wichtig. Es wird immer von 40.000 gesprochen und wird so getan, als seien das alles Zivilisten. Das ist in manchen Medien der Fall. Und da wird nicht darüber gesprochen, wie viele davon tatsächlich Hamas-Terroristen sind. Und das ist eine wichtige Zahl,
die sehr entscheidend ist. Aber das ist eine andere Diskussion. Und zu dieser Zahl zu kommen, daran zweifle ich, dass das derzeit möglich ist. Aber es ist eine andere Thematik. Wenn wir sagen, wie hätte Israel diesen Krieg anders führen können? Das ist ja nicht das, was ich sage. Ich sage ja nicht, dass ein anderes Land anders diesen Krieg geführt hätte. Und du hast eben gesagt, was wäre passiert, wenn Deutschland angegriffen worden wäre. Es war nur von Anfang an klar, das hat sich abgezeichnet, dass diese Katastrophe nach dem 7. Oktober eintreffen wird und dass das Vorgehen der israelischen Streitkräfte, der israelischen Regierung nicht darauf ausgerichtet ist, zivile Opfer zu schützen. Ich habe vor einiger Zeit mit einem ziemlich hochrangigen Regierungsvertreter Israels gesprochen, der meinte dann, ja, du sagst, wir wollten uns rächen oder Rache sei ein wichtiges Motiv, Vergeltung, Abschreckung sei ein wichtiges Motiv. Wenn das so gewesen wäre, dann gäbe es keinen Gaza. Dann habe ich ihn nur angeschaut und gesagt, es gibt kein Gaza mehr. Genau das ist passiert. Natürlich hätte man es noch viel schlimmer machen können. Das Argument, dann hätten wir 100.000 umgebracht. Das kannst du ja nicht wirklich als demokratischer Vertreter eines Landes ins Feld führen. Ich verstehe, dass es moralische Dilemmata bei der Bevölkerung gibt. Und ich verstehe auch, dass man als Armee auf eine Art und Weise vorgeht, wo man immer zivile Infrastruktur trifft, wenn man militärische Infrastruktur verfolgt. Die Frage ist, in welchem Ausmaß und begleitet von welcher Rhetorik und Musik ist das passiert. Und hier waren Rache, Vergeltung, Abschreckung und die Behauptung, dass die Palästinenser, die Bewohner von Gaza, gemeinschaftlich dafür verantwortlich sind, war ein ganz, ganz starkes Motiv. Und das lässt sich nicht in Abrede stellen. Und ich habe sogar Verständnis dafür,
wenn... Aber das unterschlägt auch die Verfassung der israelischen Gesellschaft.
Ich habe sogar Verständnis dafür, wenn Vertreter Israels versuchen, in der Öffentlichkeit alles dafür zu tun, dass das Verhalten ihres Staates, ihrer Armee positiv und mit Verständnis auch aufgenommen wird. Die haben ein Eid geschworen, ihr Land zu verteidigen. Wofür ich kein Verständnis habe, sind deutsche Politiker, die von der Seitenlinie in den letzten Monaten das noch angefeuert haben, die noch einer neulich auch hier bei Ihnen oder vor einiger Zeit bei Ihnen gesessen, der noch gesagt hat, die Hamas muss vernichtet werden. Und diese Kriegsrhetorik hier aus dem komfortablen Hamburg oder Berlin hier noch einspeist, das finde ich nicht in Ordnung. Man hätte frühzeitig sehen können, wohin das führt und hätte auch dem entgegenwirken können und nicht sagen können, ja, das ist eine Tragödie, die passiert also ist, das, die Israelis tut uns leid.
Wir haben die Diskussion schon häufiger geführt, ich will nur noch der Vollständigkeit halber dazu sagen, offensichtlich gibt es auch sozusagen juristische Bedenken, habe ich das falsch verstanden? Also man will sozusagen juristisch auch sicher haben, wir haben da eine Bestätigung der israelischen Regierung.
Darf ich das nochmal sagen, also ich finde erstens, dass, wenn ich so kurz, oder, ja. also dass ich hier die Frage auch der völkerrechtlichen Verhältnismäßigkeit in diesem Dilemma stellt. Das bestreitet auch übrigens kein Mensch. Friedrich Merz hat übrigens am allermeisten kritisiert, dass die Regierung dazu nichts sagt. Was Sie auch kritisiert haben, das finde ich richtig. Und das ist auch kritikwürdig. Darüber gar nicht zu sprechen, aber unter sich irgendwie uneinig zu sein und irgendwie nicht klar zu klar sein. Das nicht transparent zu machen, ist ein Fehler. Der zweite Punkt ist aber, jetzt sagt man, ja, wir haben da Bedenken. Wir haben offensichtlich. So, jetzt muss ich aber sagen, was ist denn das für eine Politik, dass man Israel unterschreiben lässt, dass Israel selber von sich sagt, wir verhalten uns völkerrechtskonform. Was erwartet man eigentlich, was Israel sonst unterschreibt? Was ist denn das für ein, ich wasche meine Hände in Unschuld?
Naja, kann es sein, dass man Angst hat vor dem, was in den Niederlanden zum Beispiel auch schon passiert ist? Dass es Prozesse gibt, dass es Klagen gibt?
Nein, kann nicht sein.
Kann es sein, dass es Verwaltungsgerichte gibt?
Herr Lanz, dann sagt das wenn das so dazu kommt, ja, dann sagt das Verwaltungsgericht, aber ihr seid sozusagen frei von jeder Schuld, weil ihr habt ja das Land, das die Waffen bekommen hat. Das hat euch ja attestiert, dass es das völkerrechtskonform hat. Was sage ich doch nochmal? Das ist gerichtlich völlig bedeutungslos, wertlos.
Das ist was anderes. Aber offensichtlich
ist das kein Argument für irgendein Gerichtsverfahren. Aber das Problem ist doch die mangelnde Transparenz. Es hilft in einem Gerichtsverfahren null.
Das Problem ist doch die mangelnde Transparenz. Wie kann es sein, dass in dem Fall die Bild das aufdeckt, was diesen Brief angeht, was dort im Außenministerium passiert ist. Ja. Wie kann es sein, dass darüber nicht öffentlich diskutiert wird, dass so getan wird, wir liefern etwas, das seit März nicht mehr passiert, dass wir gleichzeitig sagen, wir unterstützen Israel so wahnsinnig.
Das ist nicht in Ordnung.
Darüber muss man doch öffentlich diskutieren können.
Ja, man muss mindestens mal innerhalb des Parlaments darüber sprechen. Und die Bedenken, das hat auch Merz wirklich gesagt, dann sagen Sie, darüber kann man sprechen. Er hat das überhaupt nicht in Abrede gestellt. Es wäre ja auch dumm, das in Abrede zu stellen. Aber genau den Punkt hat er thematisiert und der muss auch thematisiert werden.
Können wir noch einmal in den letzten Minuten sozusagen der Sendung einen Blick nach vorne werfen? Die Frage, die ich am Beginn auch aufgeworfen habe, ist, dass möglicherweise die zugegebenermaßen sehr traurige und auch brüchige Ruhe vor dem ganz, ganz großen Sturm. Wie groß ist Ihre Sorge, dass es tatsächlich zu dem Flächenbrand kommt, den alle befürchten? Wie groß ist die Sorge, dass tatsächlich iranische, weiß ich nicht, Ölanlagen, Atomanlagen angegriffen werden? Und was bedeutet das, wenn man mit Blick auch auf die Ukraine, das ist ja das, was Sie auch sagen, Frau Adler und auch Paul Ronsheimer, wenn man weiß, dass Shahed-Drohnen von Iran nach Russland geliefert werden, das heißt, man schuldet sich gegenseitig was. Wenn Israel da richtig reingeht, fühlen sich dann die Russen verpflichtet, dann da auch mit einzusteigen? Und was passiert dann?
Also ich glaube, das Dilemma ist, dass sich da Kräfte verbündet haben, die mehr als nur irgendwelche Lippenbekenntnisse abgeben, nämlich zum Beispiel Russland und Iran. Russland ist so angewiesen auf die iranischen Drohnen und Raketen, die es benutzt in der Ukraine. Es hat sich Nordkorea an die Seite geholt. Das heißt,
die liefern richtig relevant Munition, ne?
Richtig. Nordkorea. Und Nordkorea angeblich nicht nur Munition, sondern eben auch Kräfte, Soldaten, auch Arbeitskräfte, die in russischen Rüstungsfabriken arbeiten. Das heißt, da kommen wirklich das, was mal ein amerikanischer Präsident als Schurkenregime bezeichnet hat, die kommen jetzt zusammen und verbünden sich. Und das ist etwas, diese Angst, die war in Israel schon seit langer Zeit zu spüren, nämlich als der Ukraine-Krieg losging und noch kein Gaza-Krieg und noch kein 7. Oktober war, da hatte Israel großen Respekt davor, Russland nicht zu verärgern, weil man ganz genau wusste, wenn wir als Israelis tatsächlich Waffen liefern an die Ukraine, wenn wir auch nur zu viele Flüchtlinge aufnehmen von der Ukraine, verderben wir uns es mit Moskau. Und Moskau hat einen so großen Einfluss in der arabischen Region. Das funktioniert nicht. Das machen wir lieber nicht.
Israel hat auch eine große russischsprachige Community. Da reden wir über eine Million Menschen in einem Land von zehn Millionen. Also echt relevant.
Also wirklich groß. Genau, also da tun sich Allianzen zusammen, die sind wirklich verhängnisvoll. Und wenn die sich in einem Krieg dann, in einem ausgewachsenen Krieg dann auch noch militärisch betätigen, dann möchte man nicht dran denken.
Herr Gerlach.
Ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Krieg in Gaza und dem Krieg in der Ukraine, über den sehr, sehr wenig gesprochen wird. Man war heilfroh, dass die Israelis auf die westliche Linie da eingeschränkt sind. Sie erinnern sich am Anfang, Naftali Bennett, der vor Netanyahu regiert hat, der war da deutlich ambivalenter. Wollte gerne noch ein bisschen vermitteln und hat überhaupt nicht, hat eher so wie die Vereinigten Arabischen Emirate versucht, irgendwie so eine kluge Mittelposition zu finden. Mhm. Und mit der technologischen Kapazität, mit der Ausrüstung, mit den Mitteln, die die Israelis haben, ist man in Europa, ich glaube auch in Berlin, froh, dass sie da auf der westlichen Seite stehen. Ich weiß nicht genau, wie viel Technologie sie so Relevantes geliefert haben, die Ukraine, zur Raketenabwehr, aber es gab auf jeden Fall immer wieder diese...
Es gab immer die Bitte.
Ob das jetzt tatsächlich, weiß nicht, kriegsentscheidend wird, aber ich glaube, es gibt da einen starken Zusammenhang und da macht uns auch klar, Israel ist nicht irgendein Unterstützungsempfänger, irgendein protegiertes Kind im Nahen Osten, wie es oft dargestellt wird, sondern ist eine gewaltige technologische und militärische Macht, mit der natürlich aus interessenpolitischen Gründen viele in Europa lieber zusammenarbeiten wollen und deswegen natürlich auch die Allianz mit Israel brauchen. Und zum Teil möglicherweise, also ich gehe davon aus, wenn die Israelis mit der Staatsräson genauso meinen mit Deutschland, dann ist man ja irgendwie, aber, hat man es besser.
Aber du kannst doch jetzt nicht sagen, dass, weil die so tolle Waffen und Digitalsysteme haben, deswegen will man Israel unterstützen. Also Deutschland hat eine historische Verantwortung und sehr viele andere Länder sehen das genauso wie Deutschland.
Ich glaube, dass dieser Aspekt aber wichtig ist und dass
das klingt jetzt so,
sehr wenig.
Aber es gibt noch eine andere Parallele, nämlich, dass man so wie man mit der Ukraine eigentlich den Westen meint, so meinen die Gegner Israels im arabischen Raum Israel und meinen eigentlich die USA. Also auch diese Stellvertreterrolle, die finde ich sehr ähnlich.
Darf ich mal fragen, Herr Röttgen, Sie sagten gerade irre bei der Analyse.
Irre habe ich nicht gesagt.
Habe ich Sie falsch verstanden? Aber Sie waren nicht einverstanden.
Nein, ich hatte Sie für faktisch falsch.
Okay,
wir haben Israel kritisiert im Westen, dass sie sich im Ukraine-Konflikt und zwar aus den Gründen, die Frau Adler geschildert hat, anhaltend stark rausgehalten hat, kann man im Grunde sagen, was ja eine schwierige Position ist für Israel, weil Russland vor allen Dingen in Syrien eine für Israel einflussreiche Position hat. Also war das für Israel ein Sicherheitsthema, sich mit Russland trotz des Krieges gut zu verstehen. Darum hat sich Israel bis zum heutigen Tage in diesem Konflikt entgegen der Kritik des Westens ziemlich bedeckt gehalten. Das ist recht keine Waffenlieferung.
Sie haben verwiesen auf die Geschichte.
Sie
haben verwiesen auf die Geschichte, Staatsräson, der ganze Hintergrund, über den wir schon gesprochen haben. Aber gibt es möglicherweise auch einen sozusagen ganz unmittelbaren, aktuellen, heutigen Grund dafür, warum es auch durchaus und sehr wohl im deutschen Interesse ist, Israel zu unterstützen, auch mit Waffen? Weil doch die große Frage ist, wenn dieses Land fällt, wenn dieses Land wirklich in echte Bedrängnis kommt, wer geht denn dann da rein in dieses Vakuum? Ist es Russland? Was passiert dann? Wie wichtig ist es, dass dieses Land stabil bleibt in dieser Region, auch für uns, jetzt, heute?
Also Israel ist die einzige Demokratie in dieser Region.
Aber wer würde da reingehen? Wer sind die Kräfte?
Wenn Israel fällt, wird das Chaos umso größer sein. Und es würde vor allen Dingen Russland sein, das versucht, dann ein solches Chaos auszunutzen. Auch China wäre dabei. Die arabischen Staaten, Saudi-Arabien ganz voran, würde sich massiv bedroht fühlen. Wenn man sagen, wenn das Land, das das größte Interesse an der Stabilität und Sicherheit hat überhaupt, dann ist es Saudi-Arabien. Schon aus der Rivalität zu Iran. Iran wäre auch ein Nutznießer, völlig klar. Vielleicht nur mal der Nummer 1 regionale Nutznießer. Das im Verbund mit Russland zusammen. Das würde ein Flächenbrand gefährlichster Art auch für Europa. Wir sind nur durch das kleine Mittelmeer getrennt geben. Aber es würde wirklich ein tödliches Chaos ausbrechen.
Saudi-Arabien noch ganz kurz zum Schluss. Was ist die Rolle von Saudi-Arabien, Herr Gerlach und Paul Ronsheimer?
Saudi-Arabien kann eigentlich ein großer Gewinner sein in dieser Situation. Und deswegen halten sich die Saudis, wo sie auch ein Dilemma haben, zurück. Denn auf der einen Seite haben sie ein großes Interesse an einer militärischen Niederlage der Hisbollah. Das ist ein großer Störfaktor für die Saudis.
Zum Erzfeind Iran, ja?
Mit Iran hat man sich ja irgendwie arrangiert, weil man hat eine harte Linie vorher gefahren, hat aber festgestellt, dass die westlichen Staaten da nicht mitgehen. Also versucht man mit Iran jetzt ins Geschäft zu kommen, weil man natürlich nicht möchte, dass eine militärische Auseinandersetzung zwischen Israel und Iran zulasten von Saudi-Arabien geht. Und dass diese Drohung steht natürlich immer wieder im Raum. Es könnte natürlich dann auch Revanche, so Proxy-Angriffe geben auf die Iran, auf die saudischen Ölanlagen im Persischen Golf. Aber ich glaube, es gibt noch eine zweite Strategie bei Saudi-Arabien und die wird im Westen nicht verstanden, weil man immer davon ausgeht, die Saudis wollten mit Israel normalisieren und der 7. Oktober ist dazwischen gekommen. Die Saudis haben ein Interesse daran, nicht nur, dass die Hisbollah zerstört wird, sondern auch, dass Israel politisch, betone politisch, geschwächt aus dem Konflikt hervorgeht. Denn für den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman ist längerfristig eine Lösung der Palästina-Frage, die irgendwie gesichtswahrend und würdevoll ist. Und das muss in irgendeiner Form eine palästinensische Selbstverantwortung sein, wichtig. Das ist der nächste Schritt für ihn, um den Nahen Osten zu gestalten. Und das kann er dadurch erreichen gegenüber der muslimischen Welt, indem Israel in eine kompromissbereitere Position gezwungen wird. Und insofern ist die internationale, sagen wir so, dass Israel internationale Unterstützung auch verliert, ist mit der Hoffnung bei den Saudis verbunden, dass sie irgendwann zu Kompromissen bereit sind. Und die Verhandlungen haben wir sehr genau gesehen, Herr Röttgen, zwischen den USA und Saudi-Arabien. Die Gespräche, die dort gelaufen sind. Ich habe die letzte Jahr dieses Jahr zweimal in Riad, habe, glaube ich, mit relativ hochrangigen Vertretern der saudischen Regierung gesprochen. Das Problem ist, die mangelnde Kritik, dass die Saudis ihnen gegenüber öffentlich keine Kritik üben, was das Verhältnis zwischen Deutschland, Europa und Israel betrifft, bedeutet nicht, dass sie mit dieser Situation einverstanden sind. Sie äußern sich öffentlich nicht dazu, weil sie auch immer kritisiert haben früher, dass sie öffentlich von westlichen Staaten kritisiert wurden. Aber eine saudische Strategie ohne doppelten Boden ist keine Strategie. Und insofern verfolgen sie nach meinem Dafürhalten dieses politische Ziel. Sie sind allerdings auch bereit und fähig, immer wieder zu hedgen und ihre Strategie anzupassen und zu ändern.
Mit der Bitte um eine ganz, ganz kurze Antwort. Paul Ronsheimer, was hören Sie? Gibt es sehr bald den israelischen Gegenschlag auf Iran oder...
Mit dem heutigen Tag hat sich alles verändert. Das höre ich aus meinen israelischen Quellen, dass plötzlich auch über diesen Gegenschlag neu diskutiert wird. Genauso wie über die Frage, und das ist vielleicht etwas Hoffnungsvolles, dass endlich auch über politische Lösungen öffentlich gesprochen wird, was in Gaza passiert, wie es im Libanon weitergeht. Vielleicht, hoffentlich, ist der heutige Tag ein Wendepunkt.
Also, gutes, weil optimistisches Schlusswort an dem Punkt. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.